Überraschung.
Ellie Jamison.
Ja, genau, es war wie Ellie Jamison. Überraschung. Wir sind schon wieder eure Bobcaster. Hallo Andreas.
Ja, grüß dich Kai. Schön, Tag.
Sag
Guck mal, wie ich
hast,
aussehe.
Nicht schlecht. Du hast dich richtig in Schale geschmissen.
Ja.
Smoking und Fliege, sehr festlich.
Ja, weißt du, was das ist, was ich hier anhab? Das ist der Original-Smoking, den ich getragen habe bei der Live-Show vom Superpapagei. In der Collerline Arena in Hamburg. Mit, wie du siehst, hier damals noch falschem blauen Einstecktuch.
Richtig, du hast das falsche Einstecktuch.
aber es sieht erst später habe ich gemerkt, dass eigentlich das rote sein muss.
Ja, ja, und sag mal, aber das funktioniert.
Was hast du denn da?
Ich habe einen Norweger-Pulli an.
Ja, genau. Das kann nicht wahr sein. Ist der nicht ein bisschen heiß?
Ich dachte, irgendwie so kalt, wir feiern das hier so ein bisschen anders. Aber ich habe hier meinen Fondue-Topf aufgebaut.
Nein,
ja, das ist schön. Und wir machen natürlich Fondue.
Fondue ist das
und dann
herrlich.
Ja. Habe ich außerdem noch aus Marzipanschwein mir hier so eine kleine Pyramide gebaut. Da werde ich immer mal naschen zwischendrin von. Denn wir haben uns gedacht, kurz bevor sich das Jahr dem Ende neigt, schneien wir hier nochmal vorbei mit einer unserer berühmt-berüchtigten Spezialfolgen. Diesmal dem Bobcast Silvester Special.
Ich freue mich
toll?
Total. Ja, das ist super. Sehr, sehr
auch.
Schöne Idee.
Genau.
Was machen wir denn eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Wir schauen mal so ein bisschen, also wir blicken ein bisschen zurück aufs Jahr mit Hörerfeedback. Mhm. Das machen wir ja immer ganz gerne mal. Es gibt ein paar Überraschungen. Ein paar Leute kommen vielleicht vorbei. Schauen wir mal.
Okay.
Und wir haben eine echte Weltpremiere. Das kann ich schon mal verraten. Mehr sage ich nochmal nicht dazu. Wir machen es uns also gemütlich. Warte mal, jetzt habe ich hier die Fondue-Gabel.
Was benutzt du denn? Benutzt du Palmin oder wie machst du das? Oder machst du Brühe, Fondue?
Nee, Brühe, also ich mache ja, eigentlich ist es Käsefondue, was ich gerne mag.
Ah, okay.
Und das ist hier in Norwegen immer nicht so leicht, diesen Fondue-Käse zu kriegen. Den muss man ja so zusammensetzen. Da gibt's ja einen eigenen.
Mhm.
Und da muss ich immer zu so besonderen Delikatessläden gehen, um das zu kriegen. Und aber so Fleisch und so andere Fondue-Sachen, könnte man auch mal wieder machen. Aber jetzt mache ich erstmal Käsefondue. Wie machst du das denn genau?
Ich mache, habe ich ja erzählt, ich habe mich doch vor kurzem wieder mit Simon getroffen. Und wir haben dann in Brandenburg auf dem Land, da ziehe ich mich auch zurück, wenn jetzt Silvester kommt. Es ist einfach viel zu laut hier in Berlin. Dieses Geknalle ist unmöglich für Fanny. Die rastet ja immer aus, die kann dieses Geknalle überhaupt nicht ertragen.
Ja, natürlich.
Deswegen müssen wir uns zurückziehen und da mache ich jetzt dieses tolle Butterfly Chicken, was Simon mir gezeigt hat, im Cortenstahl Außenofen. Das ist der Hammer. Ich muss dann das Rückgrat entfernen und dann wird das gecrushed in einen Ofen getan und dann liegt es da 4 oder 5 Stunden, liegt es dann im Außenofen und da mache ich dann Fenchel rein und Tomaten und rote Zwiebeln und das ist ganz toll und dazu gibt's dann Parmesankartoffeln.
Ah, nicht schlecht.
Ja.
Okay, das klingt gut. Ich bin dieses Jahr bei meiner norwegischen Familie hier in Nordtrøndelag. Das ist völlig abgeschieden.
Ja.
Fast. Es fühlt sich immer so ein bisschen so an. Das ist aber direkt am Fjord und da wird es auch dann kaum noch richtig hell. Das ist immer so eine ganz eigene Stimmung da. Und die machen aber immer irgendwie so, das ist immer so eine Charcuterie-Geschichten, so kleine Fleischsnacks hier und da.
Ja,
und
ja.
Das ist nicht so festmahl, sondern
trinkt
das ist
ihr
ein bisschen spontanisch. Ich glaube, ich muss dann da Aquavit trinken. Das bin
Wirst
ich nicht so
gezwungen?
Fan von, aber ich werde gezwungen dazu und ansonsten ja.
Ja, du musst natürlich, du musst eigentlich Kirschwasser trinken zum Fondue.
Ach, aber wenn wir jetzt Fondue machen, genau, das versuche ich ja aufzuzwingen.
Also das musst du unbedingt machen, sonst kriegst du Bauchschmerzen bis zum geht nicht mehr.
Ja, natürlich. Das ist vor allem muss ich dann diesen Fondue-Käse im Koffer. Wir müssen ja da hochfliegen. Das ist ja so weit von Oslo entfernt.
Den geschmolzenen Käse im Koffer.
Am Check-in gibt's Probleme dann. Was riecht hier so? Gucken wir mal. Auf jeden Fall, genau. Das wird sehr schön. Und ihr feiert natürlich auch da draußen Silvester hoffentlich. Und wir haben uns gedacht, wir haben hier mal einen ganz besonderen Service, wenn ihr vielleicht sogar mit uns, mit dieser Bobcast-Folge zusammen feiern wollt. Wir haben nämlich einen Silvester-Countdown aufnehmen lassen von Trommelwirbel. den drei Fragezeichen. Und alle, die möchten, können jetzt kurz vor 12 diesen Ton abspielen und dann mal gucken, ob ihr genau Punkt 12 den Countdown aufs neue Jahr schafft. Wollen wir das mal machen? Wir spielen's mal ab.
Hallo, wir sind es, Justus,
Peter und Bob. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr.
Nein. Noch ist es ja nicht so weit, Kollegen.
Oh, was? Bob, das bringt bestimmt Unglück, wenn man schon vorab alles Gute wünscht.
Wir haben ja nur einen wunderschönen Start gewünscht und jetzt noch nicht direkt alles Gute.
Jetzt haltet euch nicht mit so Kleinigkeiten auf. Gleich ist es soweit. Die letzten Sekunden des alten Jahres laufen. Seid ihr bereit für den Countdown?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
So, und 10,
9,
8,
7,
6,
5,
4,
3,
2,
1.
Frohes neues Jahr!
Ach, wie schön.
Herrlich,
so, ja. Jetzt würde ich aber sagen, ist es mal wieder Zeit für Hörerfeedback. Wir haben mal wieder Diverses aus unserem Postfach gefischt. Magst du mal anfangen, Andreas?
Ja, hier haben wir eine Nachricht von Mareike Seidel. Erstmal großes Lob an euch beide. Der Bobcast ist der erste Podcast, den ich höre und ich bin begeistert. Habt ihr vor, in Zukunft auch Sonderfolgen zu besprechen? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die langen Weihnachtsfolgen oder die Kurzgeschichten, die ja manchmal recht speziell waren, viel Potenzial für tolle Gespräche ergeben würden. Wobei ihr bis zu eurer Entscheidung ja noch viel Zeit habt. Ich glaube, die erste Folge dieser Art wäre der Dreitag von 2010. Bis dahin werden wohl noch ein paar Tage und Folgen ins Land gehen. Viele Grüße, macht weiter so. Ja, mein Gott, wie viele Folgen sind das denn insgesamt? Also wenn wir jetzt noch die ganzen Sonderfolgen und Kurzgeschichten dazu nehmen, 300 Folgen Bobcast. Wann sind wir damit fertig? 2065.
Also bin ich 100 Jahre ambitiös. aber warum nicht? Also ich finde, die haben natürlich wirklich Potenzial. Man könnte ja tatsächlich dann auch mehrere Episoden zu einer Folge machen. Also wenn man den Dreitag zum Beispiel bespricht. Ich muss ja ehrlich sagen, mit dem Blick ins nächste Jahr, ich freue mich und grause mich gleichzeitig vor den Folgen, die man so als die ersten Sonderfolgen bezeichnen könnte, wo die Fragezeichen in Europa
sind. In Deutschland sind, ja.
In Deutschland und so gibt's ja auch eine.
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Aber
du hast richtig Angst. Ich habe die überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin total gespannt.
Sag mal so, als ich das letzte Mal reingehört habe, dachte ich mir, Heidewitzka. Das ist mal eine Konzeptänderung.
Heidewitzka.
Weiß auch nicht, wo der Begriff herkam, aber so, das hab ich mir gedacht. Genau. Oh je, okay, ich träufle hier schon mal was in
Fragezeichen im Schwarzwald.
Ja. In mein Fondue, genau.
Ja. Ich finde es ja so schön, dass du jetzt da dein Fondue machst.
Mein Fondue, ja.
Ich habe ja hier gerade überhaupt nichts. Also ich bin noch nicht so richtig vorbereitet. Kannst du nicht vielleicht nochmal irgendwie hier was abgeben?
Ich könnte noch Raclette machen.
Hast du eigentlich Silberzwiebeln?
Ja, natürlich.
Aber Silberzwiebeln brauchst du ja. Ja, das brauchst du für Raclette. Silberzwiebeln, was machst du noch? Paprika, bisschen Salami.
Also Kartoffel als Grundlage.
Ja,
dann
natürlich.
Kann man, ich mache auch immer gerne so kleine Oliven und man kann auch so ein bisschen zum Beispiel Artischocken reinmachen.
Ja.
Dann wird es so ein bisschen flüssiger. Das mache ich mal für dich.
Ja,
ich
mach
das
mal.
Ich habe hier der Raclette-Käse.
Ja,
ich habe mehrere. Der ist, glaube ich, schon abgelaufen, aber das wird bestimmt.
Das macht bei dem Käse überhaupt nichts.
Das macht. Genau, der Unterschied ist nicht zu erkennen. Dann brutzeln wir hier mal.
Das riecht
ein bisschen
köstlich aus der Entfernung.
Eine Mail von Zoe, 13 Jahre, aus Berlin. Und sie sagt, ich bin so gut wie mit den drei Fragezeichen aufgewachsen. Von Tag 1 habe ich wahrscheinlich schon eure Stimmen gehört. Es gab sogar mal eine Zeit, wo ich viele Hörspiele mitsprechen konnte. Ich liebe euren Podcast wirklich sehr und höre ihn oft mit meiner Mutter zusammen. Mhm. Danke dafür. Das ist ja schön. Dadurch, dass ihr so genau auf Dinge eingeht, bekommt alles nochmal eine ganz neue Dimension. Außerdem hätte ich noch eine Frage. Ich habe vor etwa einem Jahr eine Probestunde im Synchron gemacht. Man hat mir gesagt, dass ich eine sehr natürliche Stimme hätte und man hätte mich auch in die Kartei mit aufgenommen. Bei mir war es allerdings gerade alles ziemlich stressig und ich habe vorerst abgelehnt. abgelehnt. Ich war mir auch noch nicht so ganz sicher. Mhm. Jetzt würde ich aber gerne wirklich anfangen und wollte euch mal nach Tipps fragen und wo ich mich mal melden soll. Training, Kartei etc. Mhm. Entschuldigt den Überfall, aber schon mal vielen Dank, ja. Zoe. Was würdest du sagen? Du bist da Experte da.
Ja, Andreas. Was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Sie wohnt in Berlin und in den großen Städten Berlin, Hamburg, München wird nach wie vor synchronisiert. Mittlerweile ja auch irgendwie in Hannover auch schon, aber nicht so extrem. Und dadurch, dass sie jetzt schon mal vorgesprochen hat und angeblich auch in dieser Kartei ist, ist ja schon mal einiges erreicht. Also in dem Fall würde ich ihr raten, wirklich genau da nochmal hinzugehen und wirklich Klinken zu putzen und denen auch gehörig auf den Keks zu gehen. Also es ist wirklich so, man muss sagen, ich war jetzt schon mal bei euch und ich bin in der Kartei. Habt ihr nicht vielleicht irgendwo ein bisschen Hintergrundmenge, Masse, wo ich mich mal beweisen kann? Also wirklich immer wieder anrufen. Wenn du da auch schon mal warst, dann ist das die halbe Miete. Das ist gar nicht so schlecht.
Okay. Und ist da wirklich, das würde mich wirklich mal interessieren, dieses Anrufen und Nerven, ist das wirklich eine gute Strategie?
Leider ja.
Bringt man sich so? Ja, echt?
Leider ja. Muss man schon dazu sagen. Ich meine, es gibt natürlich viele Leute. Und wenn du dann ankommst und denen wirklich dich auch immer vorstellst, dann das ist natürlich wirklich sehr schwer. Du musst da über deinen Schatten springen, weil das macht einem ja eigentlich auch nicht so viel Freude, wenn man auch sieht, dass die dann schon wieder mit den Augen rollen. Aber es ist wirklich so, nur so bringst du dich in Erinnerung und nur so sehen die dich dann auch und dann sagen, okay, komm, die war jetzt schon fünfmal hier, die möchte unbedingt, die brennt, wir probieren das mal aus. Okay. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, wirklich gute Arbeit zu leisten und die merken auch, okay, der kann das. Viele Leute haben eine gute Stimme, aber du musst ja dann auf den Punkt funktionieren. In dem Augenblick, wo das Rotlicht kommt, dann musst du dann wirklich abliefern und performen. Und dann sehen die das und sagen, Moment mal, das ist gar nicht schlecht. Okay, dann komm doch in einer Woche wieder, dann machen wir nochmal Menge Masse. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele Leute scheuen sich natürlich und schicken da einfach nur ihr Demoband hin. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass da jeden Tag 30, 40 Demobänder landen. Oder irgendwelche Sticks mit Sprachproben, die landen gemeinhin alle im Mülleimer. Muss man leider sagen.
Kann es eigentlich was helfen, wenn man es zum Beispiel zu Hause mal beim Fernsehgucken den Ton stumm stellt und dann selbst mal so versucht drauf zu synchronisieren, also vielleicht einen Film, den man kennt und so, selbst mal so einen Text zu schreiben, versucht die zu performen. Ist das eine gute Übung oder ist die Situation so unterschiedlich im Studio?
Ich glaube, das ist eher so eine Spielerei. Da gibt es ja mittlerweile auch die Apps, wo man sowas machen kann. Das ist vielleicht ganz lustig, aber hat ja mit dem Synchron nicht so viel zu tun. Da geht es einfach wirklich darum, lesen, lesen, lesen. Und laut lesen, lesen, lesen. Also das ist wirklich lesen und dann dabei spielen. Du hast einen Text und den kannst du, das ist meinetwegen wirklich nur eine Viertelseite. Das ist irgendein Dialog aus irgendeinem, kann auch ein Film sein. Ich würde den jetzt aber nicht irgendwie auf ein Video raufsprechen, sondern es geht einfach darum, mit dem Text umzugehen. Den in unterschiedlichen Stimmungen zu spielen. Das machst du dann einfach nur für dich selber. Und wichtig ist natürlich zu versuchen, keinen Dialekt zu haben, keine Einfärbung in irgendeiner Form. Wichtig ist da natürlich Hochdeutsch zu sprechen, weil sonst kommst du für Synchron, selbst bei einer ganz tollen Stimme, nicht in Frage. Und die Stimme ist eigentlich total uninteressant. Es geht um das Verständnis des Textes und dann eben auch die Möglichkeit, das so umzusetzen, dass das dann wirklich auch zur Vorlage passt.
Genau.
Und das ist schwierig.
Schwierig, aber viel Glück, Zoe. Und was ich übrigens manchmal mache, was mir völlig neuen Respekt für diese Berufsgruppe erobert hat, ich mache manchmal aus Gag Versuche, ich simultan zu übersetzen. Also wenn ich hier in Norwegen, keine Ahnung, ich gucke Nachrichten oder so und dann spreche ich laut simultan, übersetze ich das auf Deutsch und merke nach 5 Minuten, dass mein Hirn explodiert. Das ist so anspruchsvoll. Und ich habe so einen Respekt für Simultanübersetzer, die in so Live-Situationen auch auf einer Bühne oder stell dir mal vor, du bist Simultanübersetzer auf so einem politischen G20, da hängt ja wirklich was dran auch, was man dann macht.
Das wird natürlich auch sofort überprüft, also automatisch, weil es gibt natürlich Leute, die verstehen die Sprache perfekt und wundern sich dann, was erzählt denn der Typ da für Blödsinn.
Unheimlicher Druck und dann so
Du musst zwei Gehirne haben, wie ein Eidet sozusagen, wirklich. Damit du dann wirklich, musst dich ja auch auf das konzentrieren, was du da sagst, dann kannst du dich nicht da rumstottern.
Genau, und das muss ja ein Fluss haben auch und ich stelle mir das immer vor wie so ein Buffer, so ein Computerding, wo du so reinspeicherst live, und gleichzeitig die Sprachausgabe hast. Und wenn dann Sprachen noch so crazy sind, wie beim Deutschen, wo du immer ewig auf das Verb warten musst, was am Ende des Satzes kommt, und dann in anderen Sprachen, wo das nicht so matcht.
Also und es gibt ja ganz tolle Simultanübersetzer, die das wirklich also in Schriftsprache übersetzen.
Ja, Wahnsinn.
Zeitgleich. Respekt. Kai, du musst aufpassen, dass du das Pfännchen jetzt nicht zu lange da drin lässt.
Das qualmt wirklich ein bisschen, ne?
Guck mal, die Salami ist schon ganz schwarz geworden.
Ja, genau.
Ist das überhaupt Salami?
Ich weiß nicht mehr, was
das war. Man kann es nicht mehr erkennen.
Es kann sein, dass es ein alter Socken war von mir, aber das wirst du gleich herausfinden. Das schauen wir mal.
Aber es sieht gemütlich aus bei dir. Was denn jetzt?
Wer kommt? Guck mal.
Was?
Halt. Andreas, Kai, hallo, hier ist der Flo von den Sportfreunden.
Ich werd verrückt.
Jetzt muss ich, weil es um Silvester geht, noch Folgendes erzählen. Und zwar, das Jahr habe ich vergessen, liegt an etwas. Auf alle Fälle haben wir Sportfreunde eine Silvesterparty begleitet von der Erdinger Brauerei. Also fragt mich, wie es dazu kam. Es kam dazu. Und das Lustige war, wir waren vorher in der Erdinger Therme. Wir wurden eingeladen von der Brauerei, die Therme zu besuchen, sowohl als Badegast als auch als, Verköstigungsgast. Also wir wurden da bekocht. Wir durften aber auch schon im Wasser liegen, bisschen am Weißbier schlürfen und es nahm Überhand. Der Wein war gut, den es da gab. Jetzt war ich natürlich, weil in der Brauerei und es gab viel zu trinken, bis zu unserem Auftritt leicht angedüdelt. Also es war für mich so ein bisschen die Frage, wie kann ich das Konzert ohne Disbalancen und Blockaden überstehen? Und mein Bruder, der damals mitgespielt hat am Saxophon, packt ihm hier am Genick und hat nur gesagt, du reißt dich jetzt zusammen, sonst hole ich die 3 Fragezeichen und dann bist du raus. Und dann habe ich tatsächlich mich nach 2 Liter Wassern wieder im richtigen Lot befunden. Da haben wir dieses Silvesterkonzert gespielt, das übrigens eins unserer besten Konzerte war. Auch hier wieder, gell, dank der 3 Fragezeichen konnte ich dann quasi dieses Silvesterkonzert bestreiten. Ich will allen 3 Fragezeichen Fans und Freaks alles Beste wünschen fürs nächste Jahr. Seid euch gewahr. Es werden weitere Fälle gelöst und wir werden immer auf das Positive kommen, solange wir zusammenhalten. Alles Gute und ein gutes neues Jahr. Der Flo von den Sportfreunden. Wiedersehen.
Ach, der Sportsfreund Flo, das ist auch schön und wirklich abgefahren, wie die Fragezeichen da so eine Konstante im Leben der Sportsfreunde stiller sind.
Ja, wahnsinnig, das hat man wirklich die ganze Zeit überhaupt nicht.
Werbung.
Oh, Mensch, Kai, ich muss mal eben nach meinem Humus sehen.
Ja, müssen wir das nicht alle? Wie bitte, was musst du, Andreas?
Mensch, ich mache selbst Humus.
Ah.
Das ist doppelt so lecker wie das Zeug aus dem fertigen Plastikpötten im Supermarkt. Und alle Zutaten dafür gibt's bei Koro. Bei Koro gibt's haltbare und gesunde Lebensmittel in Großverpackung. Viele davon in Bioqualität übrigens.
Also du überraschst mich immer wieder, Andreas. Wie macht man denn nun Humus? Das mag ich nämlich auch.
Das ist ganz einfach. Du brauchst ganz viele Bio-Kichererbsen. Die gibt's bei Koro in der 2-Kilo-Frischhaltetüte. So, und für eine Andreas-Fröhlich-Humus-Herstellung nehme ich davon ungefähr 300 Gramm. Und die Kichererbsen, die müssen am besten nachts in reichlich kaltem Wasser eingeweicht werden.
Mhm.
Am besten mit einem Teelöffel Natron. Und am nächsten Tag dann alles in einem Sieb abgießen, kalt abspülen und mit viel Wasser in einem Topf zum Kochen bringen.
Okay.
Schön lange garen lassen. Salz dazu und wenn die Kichererbsen sehr weich sind, einfach abtropfen lassen. So, genau, das muss ich nämlich jetzt auch machen, Kai.
Okay, wenn die Kichererbsen rufen, dann bist du natürlich am Start. Auch mitten im Podcast.
Weiter geht's jetzt mit dem Humusrezept. Also, da fehlen noch 10 Gramm Bio-Ingwerpulver, natives Olivenöl extra und ein Teelöffel Bio-Tahin. Gibt's alles auch bei Koro. Wer möchte, macht dann noch etwas abgeriebene Bio-Zitronenschale und ein bisschen frischen Knoblauch dazu. Alle Zutaten pürieren, ja, und dann ist es schon fertig.
Okay, super. Wieder was gelernt. Prima. Was ich schon wusste, Kichererbsen sind reich an Protein und Ballaststoffen, also echte Powerlieferanten. Danke für das Humusrezept, Andreas.
Ja, das können alle ausprobieren. Bestellt einfach auf www.korodrogerie.de eure Lieblingsprodukte. Vieles kommt in Großpackung und dadurch wird viel Verpackungsmüll eingespart.
Sehr schön. Und du hast doch sicher auch noch einen Gutscheincode für uns.
Ja, den habe ich auch. Gebt bei eurer Koro-Bestellung als Rabattcode einfach Bobcast ein und ihr bekommt einen 5% Gutschein. Einen Link dorthin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Werbung Ende.
Gewusst, aber jetzt gerade sehe, du hast dich umgezogen, Kai. Jetzt hast du, wo ist denn dein Norweger-Pulli? Ich fand den so cool. Jetzt hast du dir einen schwarzen Anzug angezogen. Wieso das denn?
Genau, der Norweger Pulli ist weg. Ich habe mich mal thematisch angezogen, denn jetzt
aus dem Totengräber.
Richtig. Bevor ich es vergesse, apropos Hörerfeedback, muss ich auch noch mal was ansprechen. Ein Thema, zu dem es viele Rückmeldungen gab, nämlich zu unserer Besprechung vom riskanten Ritt, Folge 51. Da haben wir ja gesagt, dass es hier zu einem echten Tabubruch kam, denn Dusty Rice, gesprochen von Achim Schülke, du erinnerst dich, stirbt auf dem Weg in die Höhle am Ende ganz dramatisch, wird von der Lava eingeschlossen.
Ja.
So.
Ja.
Und da haben wir viele Nachrichten bekommen von Hörern, die lauthals protestiert haben.
Ja, das
alles
war ja
falsch.
Klar. Ja, natürlich, ja.
Es
damit habe ich auch gerechnet, ja klar.
Andere Tote, ja, in anderen Folgen. Und was wir meinten natürlich war, ja, es gab noch nie einen Toten direkt in der Szene.
Im On.
Hier, ja, im genau. On, wie beim riskanten Ritt. So, das hat mich aber total getriggert, dass ich jetzt nochmal genau recherchiert habe. Wie ist das mit den Toten bei den drei Fragezeichen? Und wir machen das jetzt wie so ein In-Memoriam-Segment, wie bei den Oscars oder bei so Jahresrückblicksendungen.
Okay.
Wir sind ja auch gerade jetzt hier am Ende des Jahres, ne, wo man so zurückguckt. Die Verstorbenen
das ist
bei
gut.
den drei Fragezeichen. Bitte mal Musik ab. Beim Höhlenmensch, Folge 35, verstirbt gleich am Anfang Dr. Birkenstein. Erst klagt er noch über Kopfschmerzen, als er da mit Eleanor auf dem Schrottplatz vorbeikommt. Und kurz darauf ist er tot. Aber eben im Krankenhaus. Und der Erzähler berichtet dann von seinem Ableben. Wir sind da natürlich nicht live dabei. So, dann das Volk der Winde, Folge 41. Am Ende flieht der Bösewicht Zindler, gesprochen von Karl-Walter Diest, du erinnerst dich, ins Tal oder diese eingestürzten Höhlen und der Indianer Pamir sagt dann, lass ihn, die Götter werden über sein Schicksal entscheiden. Es bleibt also unklar, aber wir können mal davon ausgehen, dass er dort für immer in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Nur wir bekommen das wieder nicht direkt mit. So, dann die gefährlichen Fässer. Folge 48. Der Onkel von Daniel wurde erschossen. Die drei Fragezeichen, wir erinnern uns, finden später das Skelett. Holger Malich war's, Nan Carrow, ist aber eben auch wieder passiert, bevor die drei Fragezeichen die Geschichte betreten. Und dann gibt es noch Pfad der Angst, eine spätere Folge, Nummer 137. Die hat mir jetzt zugegeben wirklich einen Blick in dieses spezial gelagerte Kompendium geholfen. Liebe Grüße. Hier gibt es nämlich den dubiosen Matthew, der gemeinsam mit seinem Bruder eine Erfindung gestohlen hat. Es kommt dann zum Showdown in einem Stollen. Die drei Fragezeichen werden von der Polizei gerettet, aber Matthew wird auf der Flucht von einer Klapperschlange gebissen und stirbt. Das erfahren wir aber auch wieder nur aus zweiter Hand, nämlich von Professor Fraser. So, jetzt können wir die Musik ausmachen.
Also Kai, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz begeistert. Erstklassig recherchiert, Vierter oder Fünfter.
Ja, vielen Dank. Genau. Aber ich lerne ja von den Besten hier. Ja?
Wo hast du das denn alles
Wunderbar.
Hier aus dem Drei-Fragezeichen-Kompendium, was jetzt gerade erschienen ist?
Teilweise, ja. Und wir haben natürlich diese Folgen auch schon besprochen. Ne? Deswegen konnte ich mich da erinnern noch in meinen Notizen.
Aber was du ja vergessen hast.
Natürlich auch noch
Tiere. Es gibt
Tiny.
Ja noch Tiere. Wir haben diese heimlichen Hehler, den Bob dann im Container findet. Dann gibt es die Tauben aus den Perlenvögeln.
Ja, genau.
Und natürlich die Elster.
Ja.
Also ich dir jetzt alles, das habe ich dir jetzt geklaut.
Ja, das ist wunderbar, aber rest in peace. Ja. Wichtig ist mir nur hier besser wissend, Dusty Rice bleibt der Einzige, der im On stirbt. Deshalb dieses ganze Segment. So, jetzt ziehe ich mal auch diesen Anzug wieder aus und guck
lass
noch
ihn
mal
noch
nach deinem Raclette.
So ja. Soll ich? Ja, gut, aber zieh doch den Norweger Pulli da drüber.
Drüber. Da wird noch wärmer.
Jetzt siehst du wirklich aus wie eine...
Das sieht gut aus, oder?
Wie eine Quetschwurst.
Ich nehme mal hier noch eine Pfanne von deinem Raclette aus. Ich glaube, man kann das nicht mehr als Raclette
Das kann man auch nicht mehr essen, das kannst du stellen.
Ich Machen wir schnell lieber noch
Hast
mal ein bisschen Hörer
Bier für mich?
Bier, ja, super,
ja.
Das wäre gut.
Hab
ich natürlich, pass auf. Mach ich dir auf. So, und ich mach mir auch eins auf. Denn alleine.
Ich bin ja so ein Bier-Fan, muss ich sagen. Also wenn ich Alkohol
Kommt drauf
trinke,
an.
Trinke ich ganz gerne ein Bier.
Ja,
okay,
nee, pass auf jetzt, ganz
was
gut.
Machen wir jetzt? Ach so, hier gibt's
Pass
noch
auf,
mal.
Hier, guck mal, Hörerfeedback. Diese E-Mail ist nämlich toll von Christian Reifenscheid. Die fängt nämlich mit einer szenischen Lesung an. Magst du die mal lesen, lieber Andreas?
Okay, das ist ja wirklich irre. Das ist ja wirklich szenisch. Okay, Also, du, Bob, hast du die Recherchen zum letzten Fall in unser Archiv aufgenommen? Fragte Justus den dritten Detektiv. Doch Bob schwieg. Bob, hast du mir zugehört? Wieder kam keine Antwort. Genervt stand Justus auf und schaute hinter den Computer. Als er Bobs Gesichtsausdruck sah, hielt er inne. Bob, alles okay mit dir? Was ist los? Ich hab Angst, murmelte Bob schließlich. Angst? Du? Prustete Peter los. Das ist doch meine Aufgabe. Wovor hast du denn bitte schön Angst? Bob starrte auf den Boden. Seine Schultern sanken herab. Bob, sprich mit uns, sagte Justus einfühlsam. Wir machen uns Sorgen. Wovor hast du Angst?
Vor Kai und mir selbst.
Kai? Wer ist denn bitte Kai? Fragte Peter verwundert. Und warum hast du Angst vor dir selbst? Fügte Justus neugierig hinzu.
Es ist nicht direkt Angst vor mir, erklärte Bob zögerlich. Eher vor meinem Zukunfts-Ich.
Dein was? Peter konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Justus schoss ihm einen scharfen Blick zu. Wie meinst du das, Bob?
Ich hab Angst, dass ich etwas Falsches sage oder mache. Und dann kommt Kai und macht sich darüber lustig.
Peter verschränkte die Arme. Wer ist denn jetzt dieser Kai? Fragte er sichtlich genervt. Bob seufzte.
Kai ist mein Partner für einen Podcast, in dem wir unsere Fälle besprechen und kritisch analysieren.
Ist ja der Hammer. Das ist ja wirklich, ihr steht auf Spaß beiseite, lieber Kai, lieber Andreas. Vielen Dank für euren tollen Bobcast. Es bereitet mir wahnsinnige Freude, euch zuzuhören und die kleinen Details zu erfahren, die mir sonst am Ohr vorbeirauschen. Jos Lustus zum Beispiel.
Ja.
Ich schreibe euch aber nicht grundlos, denn ich habe eine Frage an Andreas. Hat sich, das finde ich interessant, dein Anspruch beim Aufnehmen von Episoden verändert, seit ihr den Bobcast aufnehmt? Fragezeichen. Nach dem Motto, dass man sich selbst als künftiger Kritiker im Nacken sitzt? Vielen lieben Dank für tolle Stunden. Liebe Grüße aus Leipzig, Christian. Das ist ja wirklich eine interessante Frage. Darüber denke ich eigentlich überhaupt nicht nach, muss ich sagen. Was ich aber natürlich jetzt feststelle, ist, dass wir mittlerweile uns natürlich viel mehr vorbereiten, wenn wir Folgen aufnehmen. Aber das natürlich nicht erst seit dem Bobcast, sondern schon etwas länger. Wir lesen uns die Folgen vorher durch. Ja. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Man hat natürlich jetzt auch viel mehr Material. Die Folgen sind länger, die Einsätze der Sprecher sind dann auch größer. Das heißt also, man hat jetzt nicht immer nur zwei, drei Sätze, sondern man hat teilweise richtige Riemen. Und Justus hat, wenn der zum Beispiel am Ende der Folge immer die Sachen zusammenfügt und kombiniert, dann auch wirklich fast seitenlange Monologe, die muss man natürlich vorbereiten. Und das sorgt eigentlich dafür, dass man eigentlich immer schon bei den Aufnahmen seit jeher gut vorbereitet ist. Also es hat jetzt nichts mit dem Bobcast zu tun. Aber die Frage finde ich natürlich interessant. Ich versuche das auszublenden. Ich freue mich einfach nur, wenn ich jetzt hier in Folgen, gerade die jetzt noch kommen, feststelle, mein Gott, da wusste ich ja überhaupt nicht, was es ging, um was es ging, als ich angefangen habe zu sprechen jetzt in der Folge. Also die neuen Folgen jetzt hier, wie gesagt, im Schwarzwald, da bin ich echt gespannt drauf.
Genau. Und was auch toll ist, da müssen wir vielleicht wirklich auch immer noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich stelle mir immer vor, dass das ja auch eine Zeitreise für dich ist. Dann weißt du ja natürlich, ah, ich war da gerade im Urlaub oder da war privat das und das
total,
los.
Total. Wenn ich sehe zum Beispiel 92, jetzt hier 92, da weiß ich, ah, okay, da ist das passiert, da war denn das, da bin ich dann umgezogen, da habe ich dann in Kreuzberg gelebt, dann war ich da im Grunewald. Also ich frage mich, okay, was für eine Brille habe ich da getragen? Ah, okay, da hatte ich dieses Kassenmodell oder da hatte ich, was weiß ich, da habe ich mir meinen Roller gekauft, da hatte ich dann Funny und so weiter. Also das ist schon interessant. Und du merkst natürlich auch die stimmliche Veränderung. Das merke ich bei mir natürlich ganz extrem. Bei Jens, muss ich sagen, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, da hat sich die Stimme ja nicht so großartig verändert. Mhm. Aber ich finde es toll und es ist auch ein Geschenk für mich, dass ich jetzt mich nochmal an diese drei Fragezeichen-Folgen ranmache. Teilweise habe ich ja Folgen noch nie gehört.
Ja, ja, das ist wirklich einfach ein tolles Projekt. Und eine super Frage von Christian. Vielen Absolut. Dank dafür. Ein Feedback, was wir auch immer mal wieder bekommen, ist: Unterhaltet euch doch mal mehr über die Musik und die Geräusche. Das machen wir ja immer auch mal so sporadisch, aber es stimmt wirklich. Vor allem dieses Thema Geräusche könnte man doch wirklich mal ein bisschen besser beleuchten oder ein Achtung Ohrenmerk drauflegen. Und genau das machen wir jetzt. Mit unserem Special Guest, dem ultimativen Geräuschemacher schlechthin, the one, the only, Jörg Klinkenberg. Und da ist er. Hallo, Jörg Klinkenberg.
Grüß dich, Jörg.
Hallo, Hi. Kai.
Hi.
Hi, Kai.
Grüß dich. Wir sehen dich da ja schon
Hallo
im Studio.
Hallo, Andreas, Mensch.
Hey, ja, Mensch.
Ja, ich sehe euch auch.
Grüß dich, hi.
Wir sehen dich da schon im Studio sitzen, umgeben von allem möglichen Kram. Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an, Jörg. Ich finde diese Bezeichnung deines Berufes, die nennt man ja gerne Foley Artist, wenn man international sein will. Würdest du dich auch so nennen? Das ist ja Jack Foley, ne?
Jack Film. Foley, ja, genau, ja.
Würdest du das auch sagen? Nee, du nennst dich Geräuschemacher oder wie bezeichnest du dich eigentlich?
Du, das kommt immer drauf an. Im Privatkreis sage ich, ich bin Geräuschemacher. Wenn ich irgendwie mit Medien zu tun habe, bin ich Foley Artist, ja.
Sehr gut.
Das ist ja auch, ich bin jetzt hier in Babelsberg und die Stage heißt auch Foley Stage, nicht Geräuschemacher Studio oder so, ne?
Ja.
Und nee, es ist schon ganz in Ordnung, dass man so eine kleine Hommage an den Jack Foley macht, weil der hat's ja immerhin mit Ben Hur erstmal so ins Leben gebracht, ne?
Die, ja, damit fing das an.
Benutzerdefinierten Geräusche. Ja, das ist eine ganz nette Geschichte mit dem, weil zu der Zeit, also haben die großen Studios Geräusche immer so, also einerseits hatten sie den Ton, also den Originalton, aber die haben auch sehr viel mit Schleifen gearbeitet, so.
Aha,
ja.
Okay.
Wenn die Pferde kamen oder irgend sowas, ne? Und dann haben sie Ben Hur gedreht und haben dann bloß so die Schleifen von anrennenden Kriegern gehabt und so. Und da waren sie nicht mit zufrieden. Und Jack Foley hat das irgendwie so mitgekriegt. Der war als Elektriker irgendwie bei dem Studio, hat gesagt, Moment mal, ist zu seinem Auto gegangen, hat so einen Werkzeugkasten geholt, da Metall reingeschmissen und sagt, hier, damit macht er das, ne?
Sehr gut.
Und damit fing eigentlich so die Geschichte an der benutzerdefinierten Geräusche halt, ne?
Genau.
Also was so für Postproduktion ganz wichtig ist, ne? Mhm. Dass du nur für diesen einen Moment irgendwie Geräusche erzeugst.
Genau, halt, ne? So spezifisch darauf zugeschnitten, ne? Sind das
genau,
auch die Einsatzgebiete? Also wenn du mal kurz erzählst, wo kommst du denn überall zum Einsatz? In was für Medien, in welchen Kontexten?
Alles, was mit Bild zu tun hat, Studios. Und da mache ich halt Fernsehsachen, Kinosachen.
Ja.
Und außerdem mache ich Hörspiel und Live-Auftritte. Ja, das sind so die Bereiche.
Was bei dir besonders toll ist, dass du ja nicht nur quasi einen Klinkenberg-Geräuschemacher repräsentierst, sondern auch mit deinem Bruder Peter Klinkenberg,
genau,
zusammen. Den haben wir ja zuerst kennengelernt damals bei der Wecker-Live-Show, wo ich ja auch Regie machen durfte,
genau,
mit,
ja,
Peter. Wie kam es denn dazu, dass ihr beide zusammen Geräusche macht und Eimer hinschmeißt und mit Ketten rasselt?
Naja, das ist ja immer so nachträglich passiert ist, ne? Also Peter hatte damals für die deutsche Synchron gearbeitet. Karl-Heinz Brunnemann sagt euch bestimmt alles sowas, ne?
Und aus der Zeit kenne ich Peter auch, ja.
Mhm. Ja. Ja, ne? Und zu der Zeit sind ja sehr viele, also ja, Produktionen sind so nach Berlin gegangen. Hier gab es Berlin-Förderung und alle Produktionen, die hierher kamen, Synchronproduktionen, die mussten natürlich auch so mit Geräuschen belegt werden, weil es keine IT-Bänder, also keine internationalen Tonbänder dazu gab. Das hatte man damals noch nicht so richtig auf dem Schirm. Und Peter hat dann bei der deutschen Synchron als Geräuschemacher angefangen, ist über Connections da reingekommen. Und nach einer Weile hat dann Karl-Heinz Brunnemann gesagt, oh nee, wir brauchen noch mehr Geräusche machen. Und dann hat er gesagt, okay, er bildet noch einen aus, aber seinen Bruder halt, ne? Naja, und das ist dann 89 passiert.
Genau. Genau.
Nee, so bin ich dazu gekommen. Gibt's ja diesen Max Rabe Song, ne? Also mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Ja,
genau.
Ja, genau so. Oder ist nicht Max Rabe, sondern Comedian Harmonist haben das, glaube ich, gesungen irgendwie.
Ja.
Egal.
Hm? Genau. Richtig. Ja, das ist toll.
So bin ich dazu gekommen.
Bist du dazu gekommen? Nur einmal kurz zu Peter noch. Der hat mir einer der größten Adrenalinschübe aller Zeiten besorgt bei der Premiere von der Weckershow damals.
Oh Gott, ich weiß noch. Eine Katastrophe.
Das war der Hammer. Ja. Das war der Hammer. Das war, da fiel erst Jan-Peter Pflug, unser Musiker, von der Bühne bei der Probe.
Er ist gestürzt.
Und war dann, war dann okay, geht schon. Und dann Peter sagte, hier, wir haben hier ein Problem, es ist mit meinem Ischias. Ich kann weder sitzen noch stehen. Es geht gar nichts mehr. Und man sitzt als Geräuschemacher hauptsächlich. Und wir haben dann in Berlin, Gott sei Dank, liebe Grüße an meinen alten Kumpel Andreas, der als Arzt in der Charité arbeitet. Wir haben Peter im Tag Taxi dann dahin gefragt.
Ich weiß noch.
Kurz vor der Premiere. Ja. Andreas hat den zugeballert mit irgendwelchen Schmerzmitteln. Und dann haben wir Peter auf so einen Barhocker positioniert, also so halb sitzend, halb stehend. Und ich weiß noch, wie ich ihn gefragt habe, wie geht's denn dir jetzt, Peter? Und er sagte, ja, du weißt, das ist sowieso nach zwei Flaschen Rotwein.
Und ich dachte, ich wollte gerade so gut wie nie zuvor.
Das war das hat er mal Drogen gekriegt, ohne zu bezahlen. Auch gut, ja.
Genau, richtig.
Nein.
Ja, also diese Live-Touren, die haben uns natürlich auch zusammengeführt, Jörg. Und das ist schon natürlich, wir sagen ja immer, du bist der heimliche Star dieser Live-Shows.
Ja, auch. Dass ich weiß noch, nach den Vorstellungen standen die Mädchen und viele Frauen standen dann wirklich immer, die standen gar nicht bei uns, die standen dann immer vor diesen riesengroßen Bergen an Requisiten und Utensilien und wollten dann immer wissen, oh, mach doch da nochmal ein Geräusch und wie geht es und wie wird man überhaupt Geräusche machen. Also das war auf einmal für viele was ganz Besonderes, dass das auch wirklich ein richtiger Beruf war.
Ja. Ja, ich glaube, das war auf den ersten Touren so, ne, dass da noch so dichter Kontakt war. Ne? Ich glaube, die großen Touren, wo ich die letzten beiden, wo ich dabei war, da hatte das Publikum gar keine Chance, irgendwie da hinten nach vorne zu kommen, weil die wurden ja gleich rausgekarrt wieder, weil es ging ja nächsten Tag wieder weiter, ne?
Naja.
Und
ja, genau.
Aber natürlich, du warst, ich sagte es immer, du warst der heimliche Star.
Ja,
und wir waren so happy, dass du dabei warst.
Ich sehe das anders. Es geht um Sprache, es geht um euch. Und
bescheiden.
Naja gut, aber es ist ja, also es gibt ja in Taipan auch eine Szene oder mehrere, wo man wirklich interagieren musste. Ne? Das mussten wir ja richtig proben auch. Da musst du genau, musst ja sowieso immer gucken und mitspielen. Und das haben wir ja nochmal auf die Spitze getrieben.
Ja.
Das war bei Phonophobia.
Ja,
genau,
die
Melone.
Genau. Nee, man muss natürlich interagieren und das ist, manchmal muss man da auch so Verabredungen treffen, okay, du machst jetzt fünf Schritte und dann bleibst du stehen und dann bleibt dann der Sprecher oder so nach drei Schritten und macht die Tür auf, okay, ja, muss man drauf reagieren, gibt's halt so eine Sache, ne?
Ja,
nee, klar. Ist ja auch sehr spannend, ist live und das ist sehr, sehr toll, ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen als Geräuschemacher, weil sonst ist man ja bloß im Studio und sitzt da alleine halt, ne?
Genau,
und
ist ein bisschen mehr los.
Sitzt man natürlich ein bisschen mehr auf dem Präsentierteller.
Hm? Was ich immer toll finde, Jörg, ist, wenn wir die ersten Leseproben haben und du dann auch schon dabei bist und dann dieser Raum sich mit diesem Gerümpel, wie wir es dann abfällig nennen, füllt, wenn du deine Sachen aufbaust und da ist dann immer alles Mögliche. Wie ist denn das? Gehst du so durch die Welt mit einem ganz anderen Blick oder anderen Ohr, was alles irgendwie Geräusche machen könnte, was man vielleicht noch irgendwo findet, wenn du so in den Supermarkt gehst oder so? Wie machst du das?
Ja, nee, das ist zum Anfang passierte das. Also ich mache es ja schon ein bisschen länger jetzt. Ne? Ja. Also ist ja auch schon über 30 Jahre. Und als ich anfing, meine Requisiten so langsam aufzubauen, also meinen Fundus so aufzubauen, da bin ich natürlich ständig irgendwo rumgelaufen und habe geguckt, irgendwie was knarzt oder so. Bisschen einer Frau hinterhergelaufen mit einem Kinderwagen, der knatterte so schön und dann hast du sie abgelenkt und Kind raus und naja, nee, das natürlich nicht gemacht, aber der Gang zum Flohmarkt war oft gewesen und aber mittlerweile hat man alles und da guckt man nicht mehr so oft. Es kommen manchmal so Zufälle, dann sagt man, boah, das ist ja ein tolles Geräusch, hätte ich gar nicht gedacht, ne?
Hast du denn eigentlich ein besonderes Lieblingsgeräusch? Ich meine, ich kenne ja so ein paar Lieblingsgeräusche von dir, aber gibt's da eins, wo du sagst, so, das ist mein absolutes Favorite-Geräusch?
Nee, das kann ich so nicht. Oder sagen wir, es gibt so ein paar Sachen, die haben sich mal so rausgestellt, dass sie sehr gut funktionieren. Sagen wir, so eine Fahrradbremse oder sowas oder so eine rollende Münze. Und die sind durch Zufälle entstanden und die mache ich ganz gerne halt. Ne? Aber so Lieblingsgeräusche gibt's eigentlich nicht, weil ich habe das jetzt so gemerkt, ich habe hier gerade so eine Paramount-Serie und da gibt's so ein paar Sachen, die macht man denn? Und in dem Augenblick, wo das funktioniert, ist das, also sagen wir so eine kaputte Klospülung, ja. Denn und man hat das produziert und man hört es dann und dann ist es in dem Augenblick auch ein Lieblingsgeräusch.
Ne? Aber Moment mal, dann kommt doch schon wieder die nächste Klospülung, Szene. Dann nimmst du doch einfach eine kaputte Klospülung, oder?
Ja, natürlich. Ne? Und wenn ich einen Kühlschrank brauche, dann nehme ich den Kühlschrank und das Auto packe ich dann auch noch ins Studio rein. So. Ja, nein. Das ist ja das Schöne, dass es immer irgendwie mit anderen Sachen produziert oder reproduziert wird, was jetzt nicht dem Original entspricht.
Ja, genau, ne? Das ist immer bei die falsche Denke, die man, wenn man selbst so hobbymäßig Hörspiele macht, dass man denkt, so, ja, ich nehme jetzt Wasser, dann plätschert's, aber manchmal muss man was völlig anderes nehmen. Man muss ganz andere Gegenstände nehmen, ne?
Ja, genau.
Um Regen zu machen,
wenn
zum
ich
Beispiel.
Eine große, so. Ja, wenn ich eine große Metalltreppe habe, dann baue ich mir die hier natürlich nicht auf, ne?
Ja.
Dann nehme ich einfach so, weiß ich was, so ein Stück Blech und trete an der Seite dagegen und dann wird das halt, suche ich mir eine Resonanz und dann wird das halt groß. Ne? Aber muss man probieren.
Es gibt auch da zum Beispiel dieses eine Geräusch, kennen wir ja aus der Werbung, wenn jemand kraftvoll in einen grünen Apfel beißt. Da hast du mir mal erzählt, wie man das in Wirklichkeit macht. Wie würdest du zum Beispiel so ein Geräusch herstellen?
Naja, da gibt's diesen Mel Kutby. Mel Kutby ist auch Geräuschemacher gewesen. Ich glaube, mit der erste so in Deutschland. Und der hat diesen Blender-Med-Apfel gemacht. Und
genau,
der hat keinen Apfel dafür genommen, sondern der hat Klebeband genommen, sich mit den Klebeseiten nach außen um die Hände gewickelt.
Ja.
Und dann beide Hände aneinander und dieses Klebeband auseinandergezogen.
Das ist
und das
doch
gab
super.
Dieses Geräusch.
Knackig also und saftig, ja, genau.
Genau, ja. Und das mache ich heute auch noch. Ne? Also das, man fesselt sich natürlich so ein bisschen, ist so ein bisschen Bandage-mäßig, aber das. Nee.
Aber das ist doch super interessant. Ja, toll. Ja.
Ich weiß noch, Peter hat mir mal gezeigt, wie er so eine Gardine macht, so einen Vorhang, den man schnell aufzieht.
Ja.
Der macht es einfach mit der Nase so ein.
Das ist also im Winter funktioniert das immer ganz hervorragend.
Genau.
Ne?
Ja. Genau. Das ist sehr gut. Genau. Jörg, wir sehen dich ja jetzt hier im Studio sitzen. Ich finde, wir müssen jetzt mal was hören, oder? Magst du uns mal was vormachen? Plänkel doch mal was. Klapper
ja,
mal was.
Ja, ich mache euch was vor.
Okay.
Also es hat natürlich auch mit Jack Foley zu tun, diesem ersten Geräuschemacher, der zu Ben Hur Zeiten das gemacht hat. Da ging es dann darum, dass die Krieger irgendwie so kommen und so. Okay, nee. Grundsätzlich ist, wenn man so Schritte für Militär machen will, dass sie marschieren sollen, dann nimmt man so Zellophanpapier und dann geht da so.
Ja.
Okay.
Geil.
Das ist aber Jack Foley, der ist dann zu Ben Hur, ist der da hingegangen und hat gesagt, okay, ich mach das anders. Weil der hat so Metallsachen aufs Tablett geschmissen und hat das dann bewegt.
Ja, da hört man die römischen Uniformen, ja.
Die römischen Metallunterhosen.
Es war aber nicht nur Jack. Nee, es hat nicht nur Jack Foley gemacht, sondern Judas Priest. Die haben das auch mal. Die haben für so ein Intro vom Song haben die auch so römische Legionäre oder sowas gesucht und haben die in den Soundlabyrinth nicht gefunden und die sind halt auch auf diese Sache mit dem Tablett gekommen. Ne?
Ja.
Haben das auch raufgeschmissen und sind so marschiert halt, ne?
Irre.
Okay.
Ja. Wunderbar.
Sag mal, Kai,
was hast du denn
eigentlich ein Lieblingsgeräusch? Hörspiel-Lieblingsgeräusch?
Ach, beim Hörspiel Lieblingsgeräusche. Ich bin ja, also du weißt ja, dass ich einen Explosionen-Fetisch habe.
Natürlich.
Die ganze Library.
Zu sehen ist nichts.
Okay. Genau. Wenn ich jetzt Explosionen höre, jetzt haben wir ja Silvester und ich habe Kai gerade gehört, dass der ein Lieblingsgeräusch Explosionen hat. Okay, man kann natürlich auch im Studio so ein bisschen Silvester machen.
Ja.
Aber es ist ja. Sagen wir, Feuerwerk ist immer so eine visuelle Sache, bunte Farben und sowas. Und im Studio ist man da so ein bisschen begrenzt, aber ich habe da auch ein bisschen was vorbereitet.
Wunderbar.
Okay.
Ja. Zünde dich aber nicht an jetzt, da
sieht er gefährlich aus.
Bitte.
Nein.
Das wollen wir nicht.
Nein. Ich zünde mich nicht an. Zum Beispiel.
Jörg, da steht noch ein Kanister mit Benzin. Ich würde den mal wegstellen.
Ja, nein.
Ja. Nee, das kann man tatsächlich. Ich kann euch visuell gleich mal was bieten, aber nee. Okay, diese startenden Raketen, da nimmt man einfach hier so ein Airduster, also Spray.
Ja.
Und das muss natürlich richtig eingefangen werden, ne?
Ach ja, cool. Stimmt. Ja.
Dann knallt es oben in einer. Also der Effekt geht da dann fangen, ne? Einfach so Luftpolsterfolie. Das ist sehr, sehr, sehr höhenlastig. Man kann natürlich auch, also Feuerwerk explodiert ja auch ein bisschen weiter oben und da nehme ich einfach so ein Kissen, ein etwas dickeres Kissen und dann habe ich hier den Gehstock meines Schwiegervaters und das ist dann, sag mal so, die Explosion von dem Mörser, die nach oben geht. Ja, das geht so.
Ich werde verrückt.
Okay, das sind die großen Explosionen. Und wenn die Explosion gegangen ist, dann gibt's ja so Crackling, ne? Geht so raus, dann nimmt man so eine Karfreitagsratschen, sowas, hält die Zunge fest und knallt so.
Okay.
Ne? Das könnte man auch so als Pfennigschwärmer nehmen oder sowas, ne?
Ja.
Naja, oder. Wenn denn der Regen, also der Silberregen so runterkommt, dann nimmt man einfach so Folie. Könnte man damit machen, ne?
Ja.
Und manchmal gibt's ja auch so Heuler, ne? Dafür nimmt man denn so eine, was ist das hier, so eine Sirene, aber ohne die Tröte oben, ne? Also das ist die normale Sirene. Die nimmt man nicht. Sondern man schraubt es ab und dann habe ich nur.
Ein toller Beruf.
Und wir haben da mal so ein kleines Feuerwerk gemacht und das schicke ich euch. Das ist natürlich, das sind Einzelgeräusche und da haben wir das alles so zusammengebaut.
Genau.
Gestern und es hat so eine Viertelstunde gedauert und dann hatten wir unser Silvesterfeuerwerk so ein bisschen.
Ja, fantastisch.
Ne?
Das gibt's jetzt hier exklusiv im Bobcast zum Einspielen, wenn es leise ist bei euch zu Hause. Dann spielen wir jetzt das Original Jörg Klinkenberg Feuerwerk ein. Ja, toll, Jörg. Sag mal, zum Schluss vielleicht noch, du bist ja auch mit Olli unterwegs, mit Live.
So ist es ja.
Ihr habt einen Zauberspiegel gemacht, meine Lieblingsfolge letztes Jahr, also dieses Jahr.
Ja.
Und geht ihr nochmal auf Tour nächstes Jahr? Ja, ne? Ihr macht es weiter.
Wir gehen nochmal auf Tour, ja. Also mit dem Zauberspiegel, also nicht mit dem Zauberspiegel, ist eine andere Folge. Ich weiß es jetzt nicht, welche. Und damit gehen wir auf jeden Fall auf Tour. Außerdem gehen wir jetzt im Februar nochmal mit Fitzek auf Tour.
Ah, okay.
Und im Januar nochmal mit Frankenstein. Da habe ich eigentlich auch so dieses schöne, das ist eigentlich auch so ein Lieblingsgeräusch von mir, ne? Also das, nicht Frankenstein, sondern Dracula, ne?
Ah, okay.
Und da hatte ich auch so ein bisschen was vorbereitet. Also da gibt es ja bei Dracula, das mache ich jetzt mal so. Ich bereite es ganz kurz vor.
Mhm.
Döp, döp. Was habe ich hier? Noch ein bisschen Paprika.
Paprika?
Ja.
Nee, Knoblauch muss ich nehmen.
Ungarischer Paprika. Okay. Nee, man muss sich vorstellen, Dracula materialisiert sich irgendwie so erstmal. Ne? Das gibt's den Donner. Das ist ein normales Sprinkler. Und dann läuft der halt so, sagen wir, altes Schloss, naht so ein bisschen, ne? Ja, und jetzt steht er da vor seiner Lucy oder wie sie heißt, ne? Und dann sagt er halt, du sollst Fleisch von meinem Fleische sein und Blut von meinem Blute.
Oh Gott.
Ja, nee, das mag ich sehr gerne. Ja. Ich hoffe, dass er ein bisschen rüberkam.
Total. Der Hammer. Der Biss in den Hals.
Ja.
In die Paprika. Klar. Sehr schön. Okay.
Das ist, fantastisch. Ja, ist ein bisschen geschmackvoller.
Ja. Wunderbar.
Besser als Sellerie. Sonst hast du ja immer die Knochen brechen lassen mit Sellerie. Richtig. Das fand ich
auch. Du hast oft auch sehr viel Gemüse im Einsatz. Das stimmt.
Ja, Sellerie ist tatsächlich gut, also für dieses Knochenknacken, weil ist ja so ein bisschen mehr Körper hat, ne, statt Macaronis so, ne, die sind so.
Muss aber eben wirklich immer frisch sein, sonst klingt's labbrig.
Er sollte frisch sein, er sollte nicht die Angelfunktion haben, ne, dass da so runterhängt.
Schlapp da rumhängen, ja.
Genau. Ja, nee, das bringt nichts, ne.
Oh Mann, das ist echt.
Aber das gilt auch für Paprika, ne.
Ja, genau, richtig. Andreas, du hast ja schon gesagt, was für ein Beruf, Jörg. Also ja,
toll,
das,
man wird neidisch.
Du gehst morgens zur Arbeit und beißt erstmal eine Paprika.
Ja,
toll.
Das ist echt toll. Ja, okay, ja, könnte also, man denken, dass.
Ja, gut, aber genau. Wir wollen es auch nicht nur aufs Gemüse reduzieren. Das ist natürlich anspruchsvoll. Mhm. Aber toll, dass du hier im Bobcast warst, Jörg, und vorbeigeschaut hast und uns mal so ein bisschen durchgeschüttelt hast hier und Silvester gespielt hast mit uns. Viel Erfolg und dir auch ein frohes neues Jahr, mein Lieber.
Ja, ich wünsche euch das auch und uns allen irgendwie friedliche Übergang, ne?
Unbedingt.
Okay. Bitte keine Raketen.
Macht's gut.
Ja,
okay. Nee, genau.
Keine Raketen, nein.
Nur
nein,
auf Tonspur, okay.
Ja,
mach's gut, Jörg.
Okay,
mach's gut. Ciao.
Okay.
Tschüss. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Ach, wie schön.
Ja,
alles explodiert.
Ich liebe es ja.
Mein Raclette hier auch.
Scheiße.
Ich muss das, glaube ich, wirklich
jetzt
mal.
Jetzt hast du das Bier umgekippt.
Ja, auch das, aber damit könnte ich jetzt
Käse
löschen. Ich könnte mit dem Bier mal löschen, denn hier wird es langsam voller Rauchschwaden.
Na, löschen musst du immer mit Spiritus.
Ja, wir sollten ab jetzt immer Silvester zusammen
feiern. Du musst ein bisschen vorsichtiger sein.
Das kann ich
ja daran, das ist bei euch einfach zu dunkel. Du siehst ja gar nichts.
Ich sehe nichts mehr. Genau, das ist das Problem. Okay, so, also von den lauten zu den leisen Geräuschen, Andreas, ein Hörerfeedback habe ich noch. Und da musste ich sehr schmunzeln.
Ja.
Pass auf, das kommt von Sebastian. Und er schreibt, lieber Kai, lieber Andreas, ich bin erst vor einigen Wochen in die Bobcast-Welt eingetaucht und hatte demnach viel nachzuhören. Seit heute Morgen bin ich aber endlich zeitgleich mit euch und freue mich nun auf die vielen neuen Folgen, die da kommen werden. Daher ist für mich jetzt der Moment gekommen, um ein vielleicht etwas ungewöhnliches Lob an Andreas auszusprechen.
Nein, da bin ich jetzt total gespannt.
Kannst du sein, denn so sehr ich euren Gesprächen und den interessanten Hintergrundinformationen auch entgegenfiebere, das Ende jeder Folge ist für mich stets ein Highlight. Ich weiß nicht, ob das schon unter den Begriff ASMR fällt und ob es andere Hörerinnen auch so geht, aber ich kenne niemanden, der den Abschiedsgruß Ciao so sympathisch und fröhlich betont wie Andreas.
Ach, das ist ja süß.
Da fühlt man sich zum Abschied nochmal richtig in den Arm genommen und bekommt direkt Lust aufs Wiedersehen bzw. Hören. In diesem Sinne, ihr zwei, ciao, euer Sebastian.
Ach, das rührt einen ja total. Das ist doch wunderbar. Schön.
Das fand ich auch sehr schön.
Er weiß ja nicht, dass wir
das einmal aufgenommen haben, dieses Ciao von mir, und immer wieder benutzen.
Das ist immer das Gleiche.
Das ist immer das Gleiche.
Richtig, ja. Aber das ist, finde ich toll. Ich finde das ja ein ganz merkwürdiges Phänomen, diese ASMR. Es gibt ja bei YouTube da tausende von Videos mit den bizarrsten Sachen, kratzen ja, mit Fingernägeln auf
Mikro. Zum Beispiel. Ich dachte, ich spinne, weil ich kann mir das nicht anhören.
Es funktioniert überhaupt
nicht. Ich kriege da Gänsehaut, aber wirklich nur vor Abscheu. Ich mag das überhaupt nicht.
Es gibt mir genauso. Ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel Schmatzen. Es gibt ASMR mit.
Da gibt es Leute, die stehen da total drauf. Ich kann es nicht ertragen.
Ja, nee. Aber mit deiner Stimme ist natürlich was anderes. Wir haben mal neulich so eine Testaufnahme gemacht.
Ja.
Da hast du mich Baby genannt mit deiner Sexstimme. Da wurde mir auch ganz warm.
Jetzt ist er noch
wärmer als in meinem Pulli hier. Also, das ist. Darfst du gerne wieder mal machen.
Wirklich?
Oder lade ich mir mal runter?
Ja.
Ja, da muss ich gleich wieder.
Nein, das war jetzt die Stimme von Dietmar Wunder.
Auch nicht schlecht. Das stimmt. Ach, wie schön.
Ja,
vielen
herrlich.
Dank, ihr Lieben, für dieses viele Feedback. Keep it coming. Und zwar an unsere E-Mail-Adresse bobcast@3-fragezeichen.de.
Sag mal, Kai, vorhin hast du doch noch von einer Weltpremiere gesprochen. Was meintest du denn damit? Um was geht's denn da? Weltpremiere?
Ja, was heißt denn das? So. Jetzt haltet euch fest, die kommt jetzt, denn wir haben mal recherchiert und herausgefunden, dass es keine 3-Fragezeichen-Folge gibt, die direkt am Silvesterabend spielt. Ne?
Das gibt's einfach
nicht. Weihnachtsfolge
gibt es ja.
Aber das nicht. Und dann haben wir gesagt, das muss sich ändern. Und deswegen haben wir eine gemacht. Und zwar genauer gesagt, unser Regisseur und Produzent Ralf Potzus.
Und es hat so viel Spaß gemacht.
Geil. Ich freue mich schon die ganze Zeit da drauf.
Es ist wirklich geil. Ja.
Jetzt hier exklusiv im Bobcast eine 3-Fragezeichen-Folge an Silvester nur für euch. Los geht's. Und natürlich ein frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Kollegen, die letzten 12 Monate waren wirklich ein spezial gelagertes Sonderjahr.
Absolut, hast du recht, ja. Und deswegen müssen wir Silvester in der Zentrale verbringen und alles aufarbeiten?
Nein, ich habe jedoch festgestellt, dass wir zwar an jedem Ferientag einen Fall bearbeitet haben, allerdings noch nie am letzten Tag des Jahres. Das ein oder andere Kaltgetränk liegt für euch im Kühlschrank bereit. Lasst uns mal feiern, Kollegen!
Na dann, wenn Justus mal die Spendierhosen anhat, dann lasse ich mich nicht extra bitten. Was hast du da eigentlich für Zettel rumliegen, Bob?
Zettel? Ach so, ja, hier, Bräuche. Ja.
Bräute? Nein. Waren bei einer Party eher eine Maßnahme,
Peter.
Oder?
Peter!
Warum sitzt du hier nur in Unterwäsche rum, Bob? Justus hat zwar geheizt, aber so warm ist es nun auch nicht.
Ja, das ist eben ein Brauch. Weißt du, ich habe verschiedene Silvesterbräuche recherchiert.
Ach.
Eine Tradition zum Jahreswechsel in Frankreich, Italien und Spanien ist zum Beispiel das Tragen von roter Unterwäsche.
Ach.
Ja, wer an Silvester rote Unterwäsche trägt, soll im nächsten Jahr Glück und Erfolg haben. Besonders in der Liebe. Das ist wichtig für dich. Der genaue Ursprung des Brauchs ist nicht geklärt. Es gibt verschiedene Theorien. Zum Beispiel war rote Unterwäsche für viele Menschen in der römischen Kaiserzeit ein Glücksbringer. Rot ist zum Beispiel auch in China ein Symbol für Glück und Wohlstand. Ja, es kann sehr gut sein, dass diese Glückstradition aus dem fernen Osten im 13. Jahrhundert übrigens durch Marco Polo nach Italien gekommen ist.
Durch Marco Polo?
Mhm.
Von der Marke gibt's auf jeden Fall rote Klamotten.
Och, hast du einen Clown gefrühstückt, Peter?
Wahrscheinlich eher ein Berliner mit scharfem Senf.
Hm?
Das ist nämlich ein norddeutscher Silvesterbrauch. Das mitternächtliche Mampfen von Krapfen, Berlinern oder Pfannkuchen, wie auch immer man das Siedegebäck aus süßem Hefeteig mit einer Füllung aus Konfitüre nennen mag.
Mhm.
Und in Norddeutschland verirrt sich bei einem Berliner statt Marmelade ein scharfer Schuss Senf rein, als Party Gag sozusagen.
Aha.
Für einen Partybesucher beginnt so das neue Jahr dann spürbar intensiv.
Ja, es ist ja alles sehr interessant.
Ja, das ist sehr interessant.
Was machen wir denn jetzt, Silvester? Das Jahr ist fast vorbei und wir haben noch keinen Plan. Die Uhr tickt, Leute.
Das sieht mir sehr nach einem neuen Fall für die drei Fragezeichen aus.
Aha.
Ja, aber wem können wir unsere Visitenkarte geben?
Ja, wir sind schließlich alleine hier, ohne Beute.
Ach, Peter!
Moment mal. Du hast doch einen Vogel, Peter.
Was?
Ja, und Just und ich auch.
Eine gute Idee, Bob. Ha. Gib Blacky unsere Karte.
Ja, super.
Oh nein. Oh, er hat die Karte gegessen.
Oh, also, das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt.
Oh. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Ab. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Elvus.
Wow, Blacky. Bravo. Ja? Natürlich kannst du das auswendig sagen.
Na, oft genug gehört hat das ja.
Ja.
Und keine Sorge, unser Fall ist schnell gelöst. Tante Mathilda hat für uns ein Fondue vorbereitet. Ich habe mächtig Hunger und darum habe ich schon mal alles in den Topf zum Garen getan. Unser Festessen ist also jeden Moment fertig.
Oh, das ist ja toll.
Und ich zünde mal dieses Tischfeuerwerk hier an.
Ja, wunderbar. Ach, bin ich mal gespannt. So. Das hat ja überhaupt keinen Wumms, keinen Schmackes.
Ja.
Na, dann schalt mal den Verstärker ein.
Mhm. Alles klar.
So. Oh, Entdeckung, Leute!
Achtung, jetzt fliegen die Funken in alle Richtungen. Da zischt ein Knaller direkt auf unser Telefon zu.
Oh, den schnapp ich mir.
Oh. Oh. Jetzt sieht's hier wenigstens aus. Wie bei einer fetten Party.
Kollegen, wir müssen los. Onkel Titus hat bestimmt noch einen Bouvet Cremant de Eugénie. Und dann gibt's endlich Fondue.
Oh.
Ich möchte dich jedoch um etwas bitten, Bob.
Schieß mal los, Erster.
Zur Sicherstellung, dass unser Jahresabschlussessen für alle Beteiligten ein wahrhaft kulinarisches Hochgenussereignis darstellt, ersuche ich dich höflichst dem Anlass gemäß gekleidet zu erscheinen und darauf zu verzichten, lediglich in Unterbekleidung neben meiner Tante und meinem Onkel Platz zu nehmen.
Oh Mann, du hast recht. Ich wäre jetzt tatsächlich wirklich so losgegangen.
Ach. Wunderbar. So endet dieses Jahr mit einem Abschlusslacher.
Thank you.